Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Hallo und herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Mein Name ist Max Wetterauer und gemeinsam mit meiner Kollegin Antonia Schnurer präsentieren wir Ihnen heute das Forschungskolleg Corpus, Körperorientierung in der Hochschullehre. Dafür haben wir mit Professorin Ilona Esslinger-Hinz und der Doktorandin Camilla Megel gesprochen. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Rolle Körperlichkeit in der Hochschule spielt und wie man so ein interdisziplinäres Forschungskolleg, wie es Corpus ist, eigentlich angeht. Wie läuft der Arbeitsalltag ab in so einem Forschungskolleg? All das erfahren Sie dann später im Interview in der Folge. Bevor wir das aber machen, wird es noch einmal sportlich, denn wir haben auch wieder zwei kurze Beiträge in der Kategorie Neues aus der Bildung. Zum einen, wie schon angedeutet, ein Beitrag aus der Sportwissenschaft und ein Beitrag zum Thema Tenure-Track-Professuren. Also Sie sehen, Sie haben mal wieder ein buntes Programm, mit dem Sie in die Forschungswelt an der Pädagogischen Hochschule eintauchen können. Eine kurze Bemerkung noch vorweg. Wir hatten leider bei der Aufnahme zum Projekt Corpus mit Frau Esslinger-Hinz und Frau Megel ein paar technische Schwierigkeiten, das werden Sie wahrscheinlich auch hören. Wir bitten Sie einerseits zu entschuldigen, hoffen aber, Sie haben dennoch so viel Freude, diese Folge zu hören, wie wir es hatten im Gespräch mit den beiden Wissenschaftlerinnen. Und jetzt aber erstmal Neues aus der Bildung.
Wir blicken heute auf mögliche Karrierewege in der Wissenschaft. Denn hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wer in Deutschland eine Professur anstrebt, musste bisher einen steinigen Weg mit ungewissem Ausgang auf sich nehmen. Um dem wissenschaftlichen Nachwuchs mehr Sicherheit zu geben, haben Bund und Länder im Jahr 2016 das Tenure-Track-Programm ins Leben gerufen. Lassen Sie uns einmal einen Blick auf das Programm werfen, welches viele junge Forschende als Karriereperspektive sehen. Bisher war der Weg zur Professur weder transparent noch planbar. Im Tenure-Track-Programm gibt es mit der strukturierten Tenure-Phase nun einen Rahmen. Eine erste Bewerbungsphase dauert in der Regel 6 Jahre und wird durch ein festgelegtes Evaluationsverfahren begleitet. Darin wird die Qualität und Leistung der Tenure-Track-ProfessorInnen geprüft. Bewähren sich die Tenure-Track-ProfessorInnen am Ende dieser Phase, ist ihnen eine Langzeitprofessur garantiert. Damit haben sie früher als bisher Gewissheit darüber, ob eine mögliche dauerhafte Karriere in der Wissenschaft für sie überhaupt realistisch ist. Das läutet auch einen Kulturwandel an den deutschen Hochschulen und Universitäten ein. Es gibt damit einen zusätzlichen Karriereweg neben der klassischen Professur und das verbessert auch die Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg war in der 2. Bewilligungsrunde des Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erfolgreich. An unserer Hochschule gibt es nun 6 Tenure-Track-Professuren in allen bildungswissenschaftlichen Bereichen der Hochschule. Die Erziehungswissenschaft, die Sonderpädagogik, die englische Sprache und ihre Didaktik, Philosophie, Mathematik und ihre Didaktik sowie die Didaktik der Naturwissenschaften. Mit der Etablierung der Tenure-Track-Professur bietet die Pädagogische Hochschule jungen Talenten eine attraktive berufliche Perspektive mit deutlich mehr Planungssicherheit. Mehr Informationen zum Tenure-Track-Programm finden Sie auf der Homepage des Forschungsreferats. Diese Informationen verlinken wir in den Shownotes dieser Folge und dort können Sie dann auch die neuen Juniorprofessorinnen der Hochschule kennenlernen.
Neues aus der Bildung.
Mini-Fußball ist eine Spielform für den Sportunterricht, die auf 4 Tore gespielt wird, im 4-gegen-4. Es gibt keinen Torhüter oder keine Torhüterin und es gibt besondere Regeln für Anfängerinnen oder Anfänger, wie die Stoppregel. Wenn ich den Ball zum Beispiel mit der Sohle stoppe, dann heißt es für meine Gegenspielerin oder meinen Gegenspieler 1 Meter Abstand, keinen direkten Zweikampf. Danach muss der Ball zur Mitspielerin oder Mitspieler weitergepasst werden. Also Mini-Fußball bedeutet jetzt nicht die Miniaturform des großen Fußballspiels, das heißt kleine oder extrem kleine Bälle und extrem kleine Tore, sondern es ist eigentlich die praxistaugliche Vermittlungsform für den Sportunterricht, nämlich 4-gegen-4 auf 4 verschiedene Tore mit besonderen Regeln wie der Stoppregel, sodass es möglichst zweikampfreduziert stattfindet und ein Mitspielen für Anfängerinnen und Anfänger von Anfang an ermöglicht. Zusammen mit Professor Neumann haben wir Unterrichtsmaterial zum Mini-Fußball entwickelt, was aus einer Broschüre und aus den Handkarten besteht. Die Broschüre enthält die wichtigsten Regeln, methodisch-didaktische Hinweise zum Mini-Fußball und als Bonusmaterial, was uns extrem wichtig war, auch eine Ausbildung zum Schulfußball-Schiedsrichter oder zur Schulfußball-Schiedsrichterin. Die Handkarten sind im DIN A5-Format, bestehen aus extrem festem Papier, sodass sie auch unverwüstlich sind für den Einsatz im Sportunterricht. Man muss sich die so vorstellen, dass man auf der Vorderseite den Aufbau findet von der Spiel- oder Übungsform und eine verbale Beschreibung über den Ablauf. Wenn man die Karte dann umdreht, findet man Differenzierungshinweise für geübte und ungeübte Spielerinnen und noch zusätzliche Tipps zum Aufbau, zum Umbau oder noch, wie man aus Übungsform auch Spielform bauen könnte. Die Broschüre und die Handkarten sind kostenfrei bei Herrn Neumann und mir erhältlich und können per Mail angefragt werden. Unser Wunsch oder unsere Idee wäre es aber, dass wir über Inhouse-Fortbildung, das heißt, wir kommen beide im Duo zu Ihnen an die Schule und stellen Ihnen unser Material vor und zeigen Ihnen, wie Sie konkret in Ihrer Sporthalle dieses Mini-Fußballkonzept umsetzen können. Und wenn Sie außerhalb von Baden-Württemberg interessiert sind, dann ermöglichen wir es auch, dass wir Ihnen die Handkarten postalisch zukommen lassen können. Das Mini-Fußball-Unterrichtsmaterial ist kostenfrei zugänglich, da es von der Unfallkasse Baden-Württemberg unterstützt wird. Wir würden uns freuen, Ihnen unser Mini-Fußball-Konzept in Ihrer Turnhalle vorstellen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen ganz viele Tore zu schießen.
Neues aus der Bildung.
Wir reden heute über Hochschullehre und dazu möchte ich herzlich willkommen heißen Frau Professor Dr. Esslinger-Hinz und Frau Megel. Würden wir jetzt ins Thema einsteigen und würden Sie dann ganz konkret fragen, könnten Sie Ihr Forschungskolleg Corpus in aller Kürze mal beschreiben?
Ja, mögen Sie?
Mhm. Das Forschungskolleg Corpus gibt es seit Oktober 22 hier an der PH, heißt jetzt seit knapp über einem Jahr und es arbeiten da vor allem die Fächer, also die Erziehungswissenschaft zusammen, Sportwissenschaft, die Gesundheitsförderung und die
Alltagskultur und Gesundheit.
Genau, und Alltagskultur und Gesundheit. Und wir alle beschäftigen uns mit dem Körper in der Hochschullehre und versuchen den möglichst zu verstehen, was für eine Rolle er eben in der Lehre auch hat.
Mhm. Das heißt, können Sie sagen, wie lange geht das Forschungskolleg? Auf wie viele Jahre ist es angelegt?
Also insgesamt ist es auf 3 Jahre ausgelegt.
Mhm. Und jetzt nochmal auf die Interdisziplinarität zu sprechen zu kommen. Es arbeiten ja ganz viele Fachbereiche miteinander zusammen. Was würden Sie sagen, was macht das aus? Also was beschreibt diese Interdisziplinarität? Welche positiven Eigenschaften bringt es mit sich?
Also grundsätzlich ist der Körper ja irgendwie immer dabei. Er ist total präsent und dennoch ja, ist es ganz schwer auf den Punkt zu bringen, was für eine Rolle der Körper dann vor allem in der Hochschullehre auch hat. Und jede Disziplin guckt ein bisschen anders auf den Körper und das macht das Ganze dann wieder rund, dass man eben den Körper nicht nur aus einer Blickrichtung betrachtet, sondern da versucht zu schauen, was für Facetten gibt es und welche sind vor allem dann für die Hochschullehre auch relevant.
Ja, sehr spannend, aus diesen vielfältigen Perspektiven auf jeden Fall auf die Thematik drauf zu blicken.
Ja, wir können ja vielleicht auch mal noch fragen, was ist denn das Ziel des Projektes? Was haben Sie genau vor mit Corpus?
Also die eine der bündelnden Ideen von allen Forschungsdisziplinen ist, dass wir das Ziel haben, dass ein Seminarkonzept entwickelt wird. Also etwas, was tatsächlich in dieser Hochschule implementiert werden kann. Also es ist sehr praxisorientiert letztendlich und es ist ein hochschuldidaktisches Ansinnen. Und dazu brauchen wir einfach Informationen, wissenschaftliche, also empirisch solide, belastbare Erkenntnisse über die verschiedenen Facetten, die wir in unserem Projekt eben untersuchen. Weil oftmals ist es so, dass man ein Projekt hat, ein Thema und dann dröselt man das auf in unterschiedliche Aspekte und jeder untersucht so seine Forschungslinie und verfolgt die und dann ist eine Promotion und dann ist gut. Aber wir müssen müssen. Und das ist jetzt die Herausforderung in diesem Projekt und wahrscheinlich auch die Besonderheit, warum es auch erfolgreich war bei der Antragstellung. Also die Wege, die wir gehen, kommunizieren wir auch untereinander. Das ist auch strukturell so angelegt, das Projekt. Können wir noch was dazu sagen zu unserer Teamarbeit? Aber am Ende soll etwas stehen, das wir hier an der PH anbieten können und implementieren werden. Und das ist eine Idee, wie Körperlichkeit und Lehre neu zusammengedacht und zusammengebracht werden kann. Ja, also das und das bindet uns schon sehr aneinander. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, dass, also wir treffen uns montags, wir haben ein festes Zeitfenster und manchmal wöchentlich im Team und berichten, was für Fragen hat jeder, wie sehen unsere Instrumente aus. Wir diskutieren das und das Gute ist, denke ich, wir diskutieren das sehr offen und wohlwollend kritisch, weil die Idee ist, dass jeder weitergebracht werden kann. Muss auch und das wird es dann zusammenführen in dieses gemeinsame Konzept. Ja.
Das heißt, es wird was ganz Besonderes für alle PH-Studierende, aber auch für die Lehrenden entstehen, was alle betrifft.
Das ist jetzt schön, wie Sie sagen. Jetzt sind wir quasi mitten in der Thematik Implementationsforschung. Ja, weil, also, und der Frage Neuerungen. Mhm. Wie kann man Neuerungen? Es ist ja eine Veränderung. Also, wir streben ja an etwas, was in der Hochschuldidaktik, aber auch in der allgemeinen Didaktik, wenn es jetzt um Schule und Unterricht geht, eher randständig behandelt wird. Das ist der Körper, weil unsere Logik, unsere vertraute Logik ist, dass der Körper ist Privatsache. Also, dass sie satt, zufrieden, einigermaßen gesund in die Lehrveranstaltung kommen, ist ihre persönliche Privatsache. Und wie es ihnen in der Veranstaltung geht, ist auch ihre Sache. Also da wird ein Lehr-Lern-Programm oder ein Lehr-Lern-Setting angeboten, aber der Körper wird nicht mitgedacht. Äußerlich sieht man das dann, wenn also oberflächenstrukturell rein das Sitzverhalten. Also wo sind denn diese Körper im Raum in Lehr-Lern-Settings? Es betrifft übrigens auch Schule und Unterricht. Das ist nochmal eine andere Ebene, weil wir haben ja hier an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg vor allem künftige Lehrerinnen und Lehrer. Und von daher kann man auch darüber nachdenken, was würde es denn bewirken, wenn unsere Hochschuldidaktik sich da weiterentwickelt für Schule und Unterricht. Das steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, jetzt habe ich aber Ihre Ausgangsfrage gerade. Müssen Sie mir nochmal sagen.
Meine Ausgangsfrage war, ob das dann für alle PH-Studierenden...
Ja. Jetzt sind wir bei der Implementationsforschung. Ich glaube, da kann Frau Megel gleich ganz viel dazu sagen, weil es ist naiv zu meinen, dass man... Also, und das findet man aber übrigens in vielen Beiträgen mit Schaubildern versehen. Man hat eine Idee, man möchte die implementieren, also überlegt man sich, wie mache ich es denn? Und dann werden so Kreisläufe, ja. Dann evaluiere ich, ob es funktioniert hat. Und wenn es funktioniert hat, ist gut. Wenn es nicht funktioniert hat, mache ich diesen Kreislauf eben nochmal.
Der Standardprozess.
So Standard, genau. Standard. Und dieser Standard, und das zeigen die empirischen Untersuchungen, funktioniert nicht. Also in Schule und Unterricht gibt es etliche Projekte, die auch längere Zeit versucht wurden zu implementieren und dann evaluiert man ein Jahr später und dann ist nichts mehr da und man fragt sich, was ist da passiert? Und das ist jetzt mein Forschungsgebiet. Ich beschäftige mich mit diesen Voraussetzungen. Wir haben da auch im Projekt insgesamt eine kulturtheoretische Perspektive in Teilen.
Also, was meinen Sie damit? Kulturtheoretische Perspektive?
Eine kulturtheoretische Perspektive. Ich versuche es mal ganz einfach zu sagen. immer wenn Menschen miteinander interagieren, entsteht sowas wie eine Kultur. Angenommen, wir würden uns jetzt hier wöchentlich zum Podcast treffen, dann würden wir uns immer besser kennenlernen und wir würden auch Logiken entwickeln, wer was macht, wer wie ist, welche Regeln gelten, was man tun darf, was man nicht tun darf. Und wir würden auch eine Sinnebene entwickeln. Tiefenstrukturell würden wir uns darüber verständigen, warum machen wir das Ganze überhaupt. Weil wenn das auseinanderbrechen würde, wäre einer von uns schnell weg und irgendwann würde sich die Gruppe auflösen. Also jeder Zusammenhang, ob das jetzt ein Verein ist, ob das eine Lehrveranstaltung ist, jede Interaktion, die über längere Zeit stattfindet, da entwickelt sich so etwas wie eine Kultur. Man kann das auch über Jahrzehnte spannen oder über Generationen spannen. Und das gilt auch für die Hochschule und speziell vielleicht auch für eine pädagogische Hochschule. Was tut man in Seminaren und was tut man nicht? Wie läuft ein Seminar ab und wie läuft ein Seminar nicht ab? Ja, und das ist eine Normalität und diese Normalität, die muss man sich anschauen, bevor man was Neues implementieren will. Weil es sein kann, dass die Logiken des Neuen diametral dem, was vorhanden ist, entgegenstehen. Wenn das der Fall ist, wird es sofort exkludiert. Ja, weil das Vorhandene ist, ich sag's mal so, stark. Und warum das stark ist, könnten wir jetzt auch lang drüber sprechen, ja. Welche Faktoren das moderieren. Und ich glaube, jetzt gebe ich mal Frau Megel, weil Frau Megel hat diesen Schwerpunkt. Wir wollen was Neues implementieren. Deshalb möchten wir aber erst wissen, wie ist die Kultur, in die wir da hineingehen wollen. Das heißt, wir haben in unser neues Seminarkonzept die Implementation mitgedacht und die an eine Promotion gebunden. Und das ist die Promotion von der Frau Megel.
Ja, Frau Megel, dann erzählen Sie mal, was machen Sie dann jetzt konkret mit dieser Ausgangssituation? Wir haben jetzt von Frau Esslinger-Hinz schon den Hintergrund bekommen, dass Sie diesen kulturtheoretischen Ansatz haben. Welche Rolle spielt jetzt Ihre Promotion vor dem Hintergrund des Forschungsprojekts?
Also wie eben schon gesagt wurde, es ist ganz wichtig zu schauen, in was für einer Kultur wollen wir etwas Neues implementieren. Und die Lehre hier in der Hochschule wird ja ganz viel von den Hochschullehrenden mitgestaltet und durchgeführt. Und wenn wir da Änderungen bewirken wollen, muss erstmal geschaut werden, wie und wieso machen das Hochschullehrende gerade. Und deshalb, um dem Ganzen so ein bisschen näher zu kommen, führe ich Interviews mit Hochschuldozierenden und frage danach, wie und welche Rolle spielt der Körper in deren Lehre. Und versuche durch ganz viele Warum-Fragen so ein bisschen in die Tiefe zu kommen, um zu schauen, was für eine Annahme liegt da sozusagen drunter und wie kann man dann schlussendlich mit diesen Grundannahmen weiterarbeiten, eben wenn wir dann in Richtung Implementation denken. Ja, und da bin ich ganz viel an der Hochschule hier unterwegs. Das heißt, ich versuche mit möglichst vielen verschiedenen Fächern Interviews zu führen. Habe da eine Zufallsstichprobe, heißt, wichtig war mir nur, dass die Lehrperson hier dauerhaft lehrt und sozusagen auch Teil der Hochschulkultur ist. Und so fahre ich sozusagen von Fach zu Fach und spreche mit den Dozierenden, was total interessant ist, weil mir werden ganz viele unterschiedliche Sachen erzählt. Und das ist so mein Teil des Projekts sozusagen, zu schauen, wie ist es jetzt gerade in den Seminaren und wie sprechen Dozierende darüber.
Wie schwierig oder leicht ist es denn für Sie, diese vielen Facetten einzufangen, also diese Interdisziplinarität bei Ihnen zu bündeln?
Also dadurch, dass ich ja mit allen Dozierenden dieselben Interviews führe, kann ich das am Schluss schon ganz gut kategorisieren. Ich hätte gesagt, die Antworten sind sehr unterschiedlich, von der Körper ist wahnsinnig wichtig hin zu der Körper ist bei mir gar nicht so wichtig, ist eigentlich alles mit dabei, was es total spannend macht.
Aus welchem Fachbereich kommen Sie denn ursprünglich? Also welchen Studiengang haben Sie belegt?
Ich habe hier an der PH Sekundarstufe 1, also Bildung im Sekundarbereich 1 studiert und habe dann in der Erziehungswissenschaft meine Masterarbeit geschrieben und habe da auch schon über Kulturtheorie im weiteren Sinne geschrieben und dadurch entstand auch der Kontakt zu Frau Esslinger-Hinz und ja, das war dann irgendwie so nett und gut, dass dann irgendwie die Promotion als nächstes kam.
Ja, weil die Thematik ist ja auch über den Fachbereich hinaus eben doch sehr ansprechend. Deswegen hat es mich jetzt einfach mal interessiert, wie Sie zum Thema gekommen sind.
Ja, also dadurch, dass ja das neue Seminarkonzept auch fächerübergreifend eingesetzt werden können soll, macht es Sinn, mit allen Fächern auch zu sprechen, weil die Fächer hier sind ja so unterschiedlich von sehr theoretischen Fächern hin zu sehr praktischen Fächern. Ist ja an der PH eine so große Vielfalt, dass man da möglichst breit auch reinhören muss, wie das mit dem Körper so ist.
Sie haben sich ja dann mit dem Thema Körperlichkeit auch sicher sehr auseinandergesetzt. Wie ist es für Sie, wenn Sie von jemandem hören oder von Ihrem Gegenüber hören, mein Körper ist für mich nicht wichtig? Wie reagieren Sie da? Können Sie das, inwiefern können Sie das quasi auch von der Forschung dann raushalten?
Also es ist eigentlich total interessant, wenn Leute sagen, der Körper spielt keine Rolle, weil er ist ja immer dabei und irgendwie kann er ja gar nicht keine Rolle spielen. Und meistens ist es dann so, dass wenn man in die Unterscheidung Online- und Präsenzlehre schaut, dann sagen alle, oh, die Corona-Zeit war so blöd und so kann man dann gucken, was für körperliche Aspekte gehen eben mit der Präsenzlehre einher. Ja, was gehört dazu, wenn ich sage, mir macht Präsenzlehre viel mehr Spaß als Online-Lehre? Oder die Corona-Zeit war eigentlich gar nicht so schlecht. Was war da dann der Unterschied? Also dann spätestens durch Unterscheidungen kommen die Leute ins Erzählen und es wird trotzdem immer deutlich, welche Rolle der Körper spielt. Auch wenn man am Anfang sagt, wahrscheinlich keine. Mhm. Wissen die Dozierenden dann nach den Interviews meistens selbst, welche Rolle er spielt? Mhm.
Kann ich vielleicht noch ergänzen, weil ich wusste jetzt nicht, ob Ihre Frage forschungsmethodischer Natur war, aber natürlich ist es im Interview immer unglaublich wichtig, das Gegenüber in seiner Position zu respektieren, also völlig unabhängig, was erzählt wird, ist es ja immer für uns ein Erkenntnisinteresse, das zunächst mal steht und seine Berechtigung hat. Und genau das wollen wir ja wissen. Und wir haben auch nicht die Haltung oder denken jetzt nicht, der Körper muss ganz, ganz wichtig sein. Was erzählt der oder die mir jetzt? Oder die Position ist richtig oder falsch? Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum zu verstehen, wie jemand denkt, warum er so denkt und woher das kommt, wo die Optionen liegen. Und das ist ja das Interessante an der Arbeit jetzt von Frau Megel.
Ja, danke.
Sie hat übrigens für ihre Masterarbeit einen Preis bekommen.
Das war auf jeden Fall nochmal, Ihr Beitrag war eine sehr wichtige Ergänzung, auch sehr, sehr wichtig für die Zuhörenden vielleicht auch zu wissen. Ja.
Ja, man hat jetzt schon gemerkt, also Sie haben sich ja schon viel mehr der Thematik auseinandergesetzt. Corpus hat ja 2022 begonnen, läuft jetzt also dann auch schon knapp 2 Jahre. Und man merkt schon, Sie sind wahrscheinlich noch weit davon entfernt, jetzt wirklich das Ergebnis des Projektes in irgendeiner Art und Weise vorhersagen zu können. Das wäre ja auch nicht allzu wissenschaftlich. Aber man hört ja auch schon raus, Sie haben so gewisse Diskurse auf jeden Fall aufschnappen können oder merken auch schon, wie manche Leute wie Thematiken wie zum Beispiel Körperlichkeit eine Rolle spielt oder keine Rolle spielt. Könnten Sie schon mit dem Finger auf so ein, zwei Punkte zeigen, wo sie sagen, okay, in diese Richtung, da hat das Forschungskolleg auf jeden Fall schon eine Erkenntnis hervorgebracht? Oder wären Sie da noch vorsichtig, bevor Sie jetzt hier irgendetwas veröffentlichen wollten?
Also wir sind ja jetzt gerade hier zu zweit. Mhm. Im Forschungsprojekt sind wir im Moment 4 Lehrende und 5 Doktorandinnen, und also 4 Frauen und ein Mann. Und aktuell wird wahrscheinlich noch eine Promotion angelagert. Also ich spreche jetzt gerade, oder wenn ich jetzt spreche, für 10 Personen. Und im Moment ist es so, alle haben ihre Instrumente entwickelt, erheben gerade Daten und oder werten die aus. Und in einem Forschungsprozess ist es unglaublich wichtig. Also klar, wenn man hypothesenbildend arbeitet, hat man die Hypothesen, aber auch dann muss man sich gedulden und immer auch mit allem rechnen und nichts antizipieren. Und deshalb würde ich jetzt im Moment sagen, es entstehen die ersten Publikationen im Moment. Also ich weiß von 3, 4, die gerade so auf dem Weg sind. Frau Megel arbeitet an einem und Frau Xavier weiß ich es auch und Frau Möckel auch. Also alle sind gerade an ihren ersten Texten. Und was wir dann zusammenführen, das können wir im Moment nicht vorwegnehmen. Also da müssen wir nochmal in 1,5 Jahren einen Podcast machen. Das sollten wir auch machen, weil dann wissen wir, wo die Reise dann auch tatsächlich hingehen wird. Das wäre prima.
Also vielleicht auch für Sie jetzt ganz persönlich, so auf Ebene der Zusammenarbeit. Wir haben jetzt ja auch schon gehört, das ist ja ein interdisziplinäres Projekt. Nehmen Sie jetzt da schon aus diesen ersten 2 Jahren etwas mit, wo Sie sagen, da merken Sie schon, das hat sich jetzt mal gelohnt und das ist ein Ergebnis so auf einer Ebene der Zusammenarbeit, das Sie vielleicht jetzt schon aus dem Kolleg mitnehmen können? Erkenntnisse, die Sie aus den anderen Fachbereichen sozusagen schon herausgezogen haben?
Also das sind immer auch Fokussierungen. Ich spreche jetzt mal als Erziehungswissenschaftlerin. Und aus der Perspektive der allgemeinen Didaktik, was mir, und ich denke, das geht allen anderen im Projekt auch so, man merkt natürlich auch die unterschiedlichen Herangehensweisen und die unterschiedlichen Fachlogiken. Also einmal die methodischen Herangehensweisen, die jetzt zum Beispiel im Bereich Gesundheit, dass da mit Tracking-Verfahren gearbeitet wird beispielsweise, das ist alles sehr gängig und auch wie publiziert wird, wo publiziert wird, was gilt, welche Erwartungen innerhalb eines Faches an eine Promotion gerichtet sind. Das ist unterschiedlich und es ist ganz spannend, dass wir uns da auch austauschen. Also diese unterschiedlichen Blickwinkel finde ich gewinnbringend. Das sind natürlich auch Reibungspunkte. Das sind einfach auch, aber das gehört auch dazu, dass wir das dann zur Sprache bringen. Und vielleicht eins, was jetzt im Teams auch sehr deutlich wurde und was allen, denke ich, klar ist, diese Verbindlichkeit, die das Team hat. Also, und das wird auch in unserer Gruppe eingefordert. Also niemand bringt ein Forschungsinstrument auf den Weg, bevor es nicht im Team abgesegnet ist, sage ich mal, von allen Seiten. Und dann kommen halt viele Anfragen und diese Anfragen sind dann auch hilfreich. Auch wenn man sagt, nee, dieser Einwand, also auch wenn man ihn abweist, aber der Einwand an sich beschreibt halt eine Sichtweise, die jemand auch haben kann. Und das finde ich ist ein sehr hilfreichen Gewinn. Also wir wachsen doch als Team immer stärker zusammen und haben auch vor, dann auf einem, wahrscheinlich wird es der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, dass wir dann als gesamtes Team dann die Ergebnisse präsentieren.
Mhm. Toll, das hört sich auf jeden Fall sehr gewinnbringend an. So wie Sie es jetzt beschrieben haben, hört es sich auch nach einem leichten Miteinander an, aber das ist bestimmt auch viel Arbeit, oder? Wenn es gerade so viele verschiedene Disziplinen sind, die miteinander harmonieren können, sollen, dürfen, müssen.
Also dieses Format der Kooperationsprozesse in Teams insgesamt, die fallen nicht vom Himmel. Also man muss sich da immer, da sehe ich ein bisschen auch meine Aufgabe jetzt, also es ist einerseits die Rolle als Sprecherin im Projekt, aber auch den Blick auf das Team zu haben. Und was wir auch machen, ist, dass wir bei unseren Besprechungen Raum lassen für Anliegen, Unzufriedenheiten, Irritationen, Wünsche. Also da, das kann jeder im Team immer ansprechen und da ist auch Raum dafür. Das wird dann auch Thema. Also der Teamprozess will auch moderiert sein und braucht auch Raum, genauso wie die Forschung.
Ich sehe gerade, dass Sie Flyer mitgebracht haben, was mich jetzt zu meiner letzten Frage führen würde. Wie wissen Studierende denn, dass sie jetzt gerade vielleicht beteiligt sind an der Forschung? Wie kriegen die das mit? Wie sprechen Sie die an?
Also wer mitmacht, weiß das in der Regel auch. Also wir sind nicht undercover unterwegs, aber wir sind vor allem in den Campus News, also die Rekrutierung, wenn zum Beispiel jetzt gerade werden Studierende gesucht für Gruppeninterviews, auch für Einzelinterviews werden noch Studierende gesucht. Und genau, die Studierenden, die finden die Ausschreibungen, nenne ich es mal, meistens über die Campus News. Aber es werden auch fleißig Flyer verteilt. Also jetzt vor Weihnachten wurden an der alten und an der neuen PH Flyer verteilt mit Lebkuchen. Zum Teil waren auch die Mitarbeiter aus dem Projekt mit vor Ort und haben direkt Fragen beantwortet und haben so ein bisschen Lust auf das Thema gemacht, weil das sind ja alles sehr praktische Themen. Das heißt, die Studierenden haben in der Regel auch Lust, darüber zu reden, wie sie sich fühlen im Seminar. Und ja, das betrifft ja alle Studierenden. Mhm. Und wir hatten da eigentlich immer ganz gute Erfahrungen, dann auch mit den Studierenden direkt ins Gespräch zu kommen, zu erzählen, worum geht's und was.
Man muss vielleicht noch ergänzen, an der PH, ich sag's mal so, meine ganz persönliche Wahrnehmung ist eine gewisse Evaluationsmüdigkeit, weil es werden ganze Module ständig evaluiert, Lehrveranstaltungen evaluiert. Es sind viele Forschungsprojekte zur Lehrerbildung und Professionsforschung. Also Studierende werden eigentlich ständig mit irgendwelchen Instrumenten konfrontiert. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Neigung zum Beispiel, was wegzuklicken, wenn jemand von mir 10 oder 20 Minuten meiner Lebenszeit möchte, steigt, weil es einfach immer mehr werden. Und jetzt im Forschungsteam haben wir dann auch darum gebeten, dass die zum Beispiel die Fragebogenuntersuchung dann vor Ort in den Lehrveranstaltungen dafür geworben werden kann. Und da haben wir auch große Unterstützung bekommen, ja. Gerade in großen Vorlesungen, beispielsweise in der Psychologievorlesung vom Herrn Dorfler, aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Erziehungswissenschaft. Also das war hilfreich.
Mhm. Ja, oder dass auch die alle aus dem Projekt Werbung gemacht haben in ihren Seminaren und man da nachfragen konnte, ob man eine Folie dazu schicken kann, die dann gezeigt wurde, wenn man noch jemanden akquirieren möchte. Mhm. Und da wurde man dann auch total unterstützt. Das ist auch wieder ein großer Vorteil, wenn man in so einem großen Team arbeitet, dass man da dann auch viele Studierende erreicht.
Ja. Mir fällt gerade auf, weil wir beide heute hier sind, Frau Mägel, haben wir bis jetzt eigentlich ganz wenig über die anderen Projekte gesprochen. Also wenn jetzt hier ein anderer Doktorand, andere Doktorandin stünde oder ein Kollege, dann wäre der Fokus unseres Gesprächs auch anders gewesen. Mhm. Ich würde aber trotzdem ganz gerne noch einbringen, dass jetzt ein Schwerpunkt auch der Bereich Ernährung von Studierenden ist. Also daran arbeitet die Frau Schäfer. Und unser Projekt und die Projektausschreibung war ja kurz nach der Corona-Pandemie und als die Online-Lehre dann so stark geworden ist. Und das hat ja auch mit Körperlichkeit zu tun, weil der Körper ist dann nur über die Kamera sichtbar. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich die Präsenz des Körpers? Und damit beschäftigt sich der Herr Knapp. Das ist sein Arbeitsschwerpunkt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil unser Konzept ja nicht nur die Präsenzlehre anbelangt, sondern auch die Online-Lehre. Und ein weiteres Projekt hat den Fokus, wie autonom bin ich eigentlich bezogen auf meinen Körper? Ja, wie selbstbestimmt kann ich sein in Lehr-Lern-Situationen, auch als Student oder Studentin? Und damit beschäftigt sich Frau Xavier. Habe ich jetzt so alle Schwerpunkte soweit?
Frau Möckel?
Frau Möckel, ja, da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Also da geht es jetzt um Bewegung. Mhm. Ja, Bewegung im Raum.
Okay, ich glaube, dann haben wir schon mal einen ganz guten Einblick bekommen in das sehr vielfältige interdisziplinäre Forschungskolleg Corpus. An alle, die an der Hochschule auf dem Campus unterwegs sind, werden wahrscheinlich immer wieder auf einige der Flyer stoßen oder auch in den Lehrveranstaltungen dann ab und zu davon sehen. Jetzt würde ich gerne noch vielleicht als kleine Abschlussfrage noch einmal die Anfangsfrage ein bisschen heranziehen. Antonia, du hattest zu Beginn gefragt, woran unsere beiden Gästinnen denn eigentlich denken, wenn sie an ihr Studium zurückdenken. Jetzt haben wir heute sehr viel über Körperlichkeit gesprochen. Bezogen auf die Körperlichkeit, was denken Sie denn, wie denken Sie denn da über Ihr Studium von früher nach? Wie haben Sie denn damals Körperlichkeit empfunden oder war das für Sie damals gar kein Thema?
Also ich habe Deutsch und Ethik studiert, heißt sehr textlastige Fächer. Und ich glaube, bei mir hatte der Körper tatsächlich auch eine eher geringere, war gar nicht so wichtig, weil es dann doch Seminare waren, wo man vor allem viel gesessen hat und eben über die Texte gesprochen hat. Ja, rückblickend hätte man den Körper ein bisschen mehr einbeziehen können.
Dann sind wir schon mal gespannt, was für eine Möglichkeit das Projekt Corpus noch in seinen 2 Jahren, die es noch hat, alles herausbringen wird. Wir packen natürlich alle Informationen zum Projekt sowie einen Link zur Seite des Kollegs noch einmal in die Shownotes und danken dann ganz herzlich Frau Miegel und Frau Esslinger-Hinz, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, im Podcast auszusprechen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Neues aus der Bildung.